Auf einmal stand mein Vater vor 500 Leprakranken mit völlig deformierten Gliedmaßen, ohne Hände, ohne Füße, teilweise entstellte Gesichter. Und er hat dann sehr, sehr schnell gespürt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder renne ich einfach weg, weil ich den Anblick nicht ertragen kann, oder aber ich bleibe und komme wieder und helfe mit.
Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Heinrich Deichmann. Europas größter Schuhhändler kommt auf leisen Sohlen daher. 8,7 Milliarden Euro Umsatz, 4.700 Filialen und bald 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. All das begann 1913 mit einem einfachen Schuhfachhändler. Tja, ein Familienunternehmen, das es bis heute gibt, vom Vater zum Sohn, so war das immer schon. Der Enkel des Gründers ist heute bei mir zu Gast. Herzlich willkommen, Heinrich Deichmann.
Hallo, Herr Kern.
Schön, dass Sie da sind. Als Hoffnungsmensch, darf ich mal fragen, welche Schuhe haben Sie heute Morgen angezogen?
Ich habe heute Schuhe von unserer Firma Ochsner in der Schweiz an. Das ist eine etwas kleinere Firma, die noch nicht so bekannt ist. Und um das vielleicht ein bisschen zu ändern, habe ich heute Schuhe von Ochsner an.
Also immer Deichmann-Schuhe, das gehört schon dazu. Ne?
Dass man sehr häufig, jedenfalls.
Vielleicht wie viele Paar Schuhe haben Sie denn im Schrank zu Hause?
Oh, ich denke, ich habe sicher ungefähr 30, 35 Paar Schuhe. Das wird schon sein. Sportschuhe, elegante Schuhe, Badeschuhe. Also wenn ich alles zusammennehme und ich bin schlecht im Wegschmeißen, dann sind es sicher über 30 Paar.
Wie machen Sie das eigentlich morgens? Entscheiden Sie irgendwann so nach Bauchgefühl, welche Schuhe Sie anziehen? Ich habe mich heute für Sneakers entschieden, aber das ist ja immer so eine Frage.
Was ja, passt also heute? Ich wähle die Schuhe normalerweise zu meiner Oberbekleidung aus. Und ja, da geht es vor allen Dingen um die Frage, sind die Schuhe schwarz oder sind die braun? Im Büro trage ich eigentlich noch keine Sneaker. Ich bin relativ konservativ, was das angeht. Aber das, was Sie jetzt sagen, das tun viele Menschen. Sneaker haben ja die Welt erobert und ja, deswegen tragen manche Menschen auch Sneaker zu Anzügen.
Wie beginnt eigentlich Ihr Tag morgens? Ist ja nicht nur die Wahl der Schuhe, sondern es gibt ja so Morgenrituale. Haben Sie da besondere?
Ja, ich versuche jeden zweiten Morgen Sport zu treiben. Das ist mir wichtig. Dann komme ich besser in den Tag, so eine halbe Stunde. Dann dusche ich und nach dem Frühstück versuche ich dann einen Moment auch noch Stille zu haben. Ich schaue da eigentlich in die Bibel und versuche auch ein kurzes Gebet zu sprechen.
Also lesen jeden Morgen in der Bibel?
Also vor allen Dingen lese ich die Losung, die Herrnhuter Losung.
Das sind und, so Bibel für ein Bibelsatz pro
richtig,
Tag oder
genau.
Zwei Sätze. So
und
am Tag,
da versuche ich dann den Vers, der da vorgeschlagen ist, ein bisschen im Kontext zu sehen. Ich lese die ganze Bibelstelle und versuche ein bisschen nachzudenken, was das vielleicht zu sagen hat und was es vielleicht auch gerade heute zu sagen hat.
Und dann geht's los in den Tag. Sie haben gesagt, so vielleicht 30 Paar Schuhe haben Sie zu Hause. 184 Millionen Paare haben Sie letztes Jahr verkauft.
Das richtig? Ist richtig, ja. Hm?
184 Millionen. Müssen wir uns kurz mal klar machen. Wenn alle Menschen in Deutschland und in Frankreich ein Paar Schuhe von Deichmann haben, dann bleiben immer noch 30 Millionen übrig. Das reicht etwa, keine Ahnung, für Griechenland, Schweden und Norwegen zusammen noch.
Ja, das liegt,
das ist schon enorm.
Das liegt natürlich daran, dass wir mittlerweile in über 30 Ländern aktiv sind. Wir machen in Deutschland nur noch ungefähr 30% unseres weltweiten Umsatzes. Und da verteilen sich die 184 natürlich auf viele Länder und viele Menschen.
Europas größter Schuhhändler ist so das Etikett. Deichmann ist erkennbar, grüner Schriftzug, das kennt eigentlich jeder und jede. In der Schweiz ist es Dosenbach und in den Niederlanden gibt es auch Schriftzüge und Snipes, aber das war jetzt noch nicht so, also ist vielleicht nicht allen ganz so bekannt, dass das auch dazu gehört.
Ja, die Snipes-Gesellschaft agiert sehr, sehr unabhängig. Wir von Deichmann haben da wenig mit zu tun. Snipes hat eine eigene Geschäftsführung, Snipes agiert auch im Produkt, in der Werbung völlig unabhängig. Die Snipes-Kunden sind auch andere als Deichmann-Kunden. Wir helfen ein bisschen mit, wenn es um die rückwärtigen Dienste geht, bei der Logistik, vielleicht auch bei der IT. Aber auf der Marktseite sind die Snipes-Leute völlig selbstständig und unabhängig.
Sie haben mal gesagt, der Schuhhändler ist wie der Landwirt auf das Wetter angewiesen. Wieso das denn?
Ja, es ist tatsächlich so. Viele Menschen kaufen Schuhe vor allen Dingen, wenn sie Bedarf haben. Das heißt, wenn es im Frühjahr wärmer wird, dann guckt man wohl in den Schrank und stellt fest, man braucht wieder neue Frühjahr-Sommerschuhe. Vielleicht entsteht dann auch erst die richtige Lust. Und wenn es also im Frühjahr nicht warm wird, wenn es ständig nur regnet und kühl bleibt, dann leiden unsere Umsätze. Und das Ganze ist ähnlich im Sommer für die Sandalen und Sandaletten. Und das Ganze kennen wir auch im Winter. Wenn es also im Winter nicht wirklich kalt wird, dann gibt es viele Menschen, die dann eben noch keine Stiefel kaufen. Und das verbindet uns mit den Landwirten. Wetter, das jeweils passende Wetter für die Saison, das kreiert Bedarf. Und wenn Bedarf entsteht, dann kommen Kunden zu uns.
Also es ist schon tatsächlich so, wenn es richtig heiß wird, mal so 3-4 Tage lang, das merken Sie richtig, dann gehen die leichten Schuhe weg. Und wenn im Herbst irgendwie ein Wintereinbruch kommt, dann denken die Leute, ach, ich könnte ja mal Stiefel kaufen.
Genauso ist das, genauso ist das.
Weil der Winter jedes Jahr überraschend kommt.
Also. Ja gut, die Menschen agieren wirklich vor allen Dingen dann, wenn sie kurzfristig Bedarf bekommen. Ich frage mich manchmal auch, warum gehen viele Kunden nicht etwas früher einkaufen? Dann sind noch alle Größen vorhanden, dann ist vielleicht auch noch nicht so viel Betrieb im Laden. Aber so ist das nicht. Wir Menschen scheinen vor allen Dingen dann zu reagieren, wenn wirklich kurzfristig etwas gebraucht wird. Und dann kommen ganz viele.
Wann sehen Sie eigentlich, wie viel gestern verkauft wurde oder letzte Woche? Wie schnell wird der Umsatz registriert?
Der Umsatz wird ja über unsere Kassen tagsüber registriert. In der Nacht erfolgt die Datenverarbeitung und am nächsten Morgen wissen wir, was wir am letzten Tag umgesetzt haben. Nicht nur insgesamt, wir wissen, was jede Verkaufsstelle im Einzelnen an Artikeln verkauft hat. Für jede Größe, jede Farbe, alles können wir sehen.
Das heißt, nach dem Sport, dem Frühstück und dem Bibellesen sehen Sie sofort, wie der Umsatz gestern war.
Ja, so ist das.
Nicht schlecht. Ja, das ist gut. Immer up to date. Ja. Ich habe eine kleine Entweder-Oder-Fragerunde für Sie vorbereitet und würde Ihnen zwei Alternativen nennen und Sie entscheiden sich für eine der beiden. Das ist nicht immer ganz tiefsinnig. Oder Sie legen eine dritte dazu und vielleicht gibt es, ein paar sind auch ein bisschen mit Hintergrund. Ich beginne mit dem Klassiker, Urlaub in den Bergen oder am Meer.
Eigentlich beides, aber wenn ich die Wahl habe, dann sind mir die Berge doch noch lieber. Ich liebe die Berge. Ich bin in meiner Jugend sowohl im Winter als auch im Sommer sehr viel in den Bergen gewesen, zum Skitouren machen, aber auch zum Klettern, zum Felsklettern. Und deswegen habe ich die Berge sehr lieb gewonnen. Jetzt mache ich überwiegend Bergwanderung.
Morgenmensch oder Nachtmensch?
Na, nicht unbedingt Morgenmensch. Also wenn, dann schon eher Abendmensch.
Okay. Porsche oder Passat?
Da muss ich tatsächlich sagen, schlägt mein Herz weder für das eine noch das andere. Ich bin kein besonderer Autonarr. Autos sind für mich ein Fortbewegungsmittel. Natürlich habe ich gerne auch ein Auto, in dem man bequem sitzt, aber ich bin kein Freak. Also von daher, da können Sie mich mit wenig zufriedenstellen.
Lifestyle oder Mainstream?
Lifestyle, Mainstream. Ich würde sagen, ich habe schon gerne schöne Dinge. Und wenn es um Bekleidung geht, dann ist mir das schon nicht egal, was ich anziehe. Es soll schon irgendwie zum Anlass passen. Es soll auch einigermaßen passabel aussehen. Und einfach nur 0815 Sachen, das ist nicht so meins.
Online-Shopping oder Einkaufsbummel in der Innenstadt? Was machen Sie lieber?
Ich gehe schon ganz gerne in die Läden, ich schaue mir die Ware physisch gerne an, habe sie in der Hand, probiere sie dann sofort aus.
Ich finde
das
auch.
Ist mir eigentlich noch lieber. Aber ich sag mal, wenn ich wenig Zeit habe und wenn ich auch schnell etwas brauche, dann mache ich durchaus mal einen Online-Kauf.
Gute Preise oder gute Qualität?
Beides.
Ja, müssen Sie sagen.
Beides. Das ist das, wofür wir stehen. Wir wollen gute, vernünftige Qualität zum bestmöglichen Preis anbieten. Bei uns soll sich jeder ein gutes Paar Schuhe leisten können. Wir haben Schuhe in verschiedensten Preislagen, aber wir achten immer auf das Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist uns wichtig.
Das ist ja auch die Grundidee am Anfang gewesen. Also ich könnte ja noch fragen, Familie oder Unternehmen, aber auch das ist eben keine Alternative bei Ihnen, sondern es ist ein Familienunternehmen, auch in dieser Größe. Und es begann 1913 in Essen. Ihr Großvater hatte einfach einen Schuhladen, wie es Tausende gab.
Mein Großvater war in der Tat zunächst mal Schuhmacher.
Hat sie selber hergestellt.
Er hat eine Schuhmacherwerkstatt, er hat auch eigene Schuhe produziert und hat dann aber auch schon angefangen, erste Schuhgeschäfte, in denen er verkauft hat, zu eröffnen. Und was meinem Großvater wichtig war, das ist uns heute noch wichtig, er wollte nämlich den Menschen gute Qualität bieten. Und im Ruhrgebiet, muss man sagen, gab es viele Bergleute, auch Leute, die in den Stahlwerken gearbeitet haben, die haben nicht über übermäßig viel Geld verfügen können. Und deswegen war ihm wichtig, dass man sich diese gute Qualität auch leisten konnte. Insofern hat er darauf geachtet, dass die Preise niedrig blieben. Viele der Kunden waren auch seine Freunde, seine Bekannten. Und ja, da ist diese Idee geboren worden, gute Schuhe zu einem sehr niedrigen, bestmöglichen Preis. Und das ist für uns bis heute das Zentrum dessen, was wir anbieten wollen.
Ich finde es wichtig zu verstehen oder zu sehen, dass das aus dieser bodenständigen Grundhaltung eigentlich herkommt, aus dem Ruhrgebiet. Essen ist bis heute die Firmenzentrale. Und das ist so eine, ich finde, eine Philosophie, die man dem Unternehmen noch irgendwie abspürt und anmerkt. Bleiben wir mal bei der Geschichte. Der Großvater ist relativ früh verstorben, sodass ihre Oma den Laden geschmissen hat. Alleine, als Frau in den 40er Jahren dann. Ne?
Das ist richtig. Das war mit Sicherheit eine sehr herausfordernde Zeit. Mein Großvater ist, glaube ich, 1940 verstorben. Meine Großmutter hat dann mit den Töchtern, dem Sohn, das Geschäft weitergeführt, bis mein Vater aus dem Krieg zurückkam. Er hat dann noch ein Notabitur gemacht, aber dann hat er, glaube ich, sehr bald auch die Firma übernommen auf eigene Rechnung und hat dann angefangen zu expandieren. Zunächst mal neben seinem Medizinerberuf. Er war Arzt,
er hat schon
Orthopäde.
Und er hat während des Studiums schon
Läden
im Geschäft
öffnet.
Irgendwie
Läden, Läden öffnet.
Macht auch nicht jeder Student.
Nein, macht auch nicht jeder Student. Er war offensichtlich schon sehr früh Unternehmer, hatte dieses Unternehmergehen und hat etwas unternommen. Und ja, da gibt es tolle Geschichten. Damals war ja Ware gar nicht ohne weiteres verfügbar. Man hat dann zunächst mal versucht, Ware zu bauen aus Holzteilen und Fallschirmgurten. Das waren die ersten Sandalen. Und dann langsam entstand wieder Schuhproduktion in der Pfalz. Ich weiß noch, mein Vater vom Erzählen ist dann wohl mit dem PKW nach Pirmasens und hat Schuhe im Kofferraum wieder mit nach Hause gebracht und dann im Laden anbieten können. Ja, das waren die Anfänge. Und zunächst mal hat er gedacht, er könnte beides zusammentun, Mediziner sein und Schuhe verkaufen. Aber irgendwann hat er gespürt, dass er sich entscheiden muss. Denn die Expansion ging weiter, zunächst mal im Ruhrgebiet, dann aber in ganz Deutschland. Und ja, sehr bald hat er dann gesagt, er möchte das Unternehmen weiterbringen und hat dann den Arztberuf nicht mehr weiter ausgeübt.
Also Ihr Vater hat Medizin studiert, hat auch ein bisschen Theologie studiert. Und dieses Interesse, Unternehmer zu sein, aber zugleich ganz dem Menschen zugewandt, und zwar medizinisch, körperlich und irgendwie auch das Geistige und sogar Geistliche mitbedenkend, das spricht für so eine ganzheitliche Sicht.
Ja, mein Vater hat eigentlich die Firmenphilosophie geprägt, die für uns heute noch die Grundlage unseres Arbeitens ist. Das Firmenleitbild hat die Überschrift, das Unternehmen muss dem Menschen dienen. Und damit meinen wir, dass das Unternehmen einen tieferen Sinn haben muss, als nur Umsatz und Gewinn zu machen. Es muss der Mensch von profitieren. Und da sehen wir immer wieder vor allen Dingen drei Gruppen von Menschen. Das eine sind die Kunden. Jeder soll sich unsere Schuhe leisten können. Familien mit Kindern, auch Menschen, die eben nicht über einen sehr großen Geldbeutel verfügen. Das ist das Erste. Das Unternehmen soll dem Kunden dienen. Das Zweite ist, das Unternehmen soll dem Mitarbeiter dienen.
50.000 bei uns.
Ja, wir möchten, dass unsere Mitarbeiter nicht einfach ein Kostenfaktor sind, dass sie wie ein Rädchen im Getriebe angesehen werden. Nein, wir wollen sie als Menschen ernst nehmen. Und das heißt, dass wir wirklich ihnen mit Respekt und Wertschätzung begegnen wollen. Das wirkt sich auf unsere Führung aus. Wir wollen einen Geist des Miteinanders und des Füreinanders. Und das hat natürlich auch materielle Konsequenzen. Wir bieten eine Reihe von zusätzlichen übertariflichen Leistungen an. Zunächst mal zahlen wir über Tarif. Aber dann gibt es bei uns eine Unterstützungskasse für in Not geratene Mitarbeiter. Wir haben eine Betriebsrente zusätzlich zu den staatlichen Renten. Wir haben eine Gesundheitswoche und wir versuchen trotz unserer Größe doch noch so etwas wie eine große Familie zu sein.
Klingt jetzt auch ein bisschen wie Werbung um Mitarbeitende, oder?
Ich war gerade auf unserer Jubilarfeier. Einmal im Jahr kommen unsere Jubilare zusammen. Wir machen dann immer eine Rheinfahrt von Koblenz aus. Da waren über 400 Menschen zusammen. Menschen, die 10, 20, 25 und dann in Fünfer-Schritten Aufwärtsjahre bei uns sind. Diejenigen, die am längsten da waren, waren schon 45 Jahre bei uns. Und es ist schon großartig, das zu erleben, welche Verbundenheit und welche Treue man da sehen kann und spüren kann. Das macht auch Deichmann aus.
Und Sie haben drei Gruppen angesprochen. Das Unternehmen soll den Menschen dienen, die Kunden, die Mitarbeitenden und dann jetzt, auch nochmal drüber hinaus.
Und jetzt kommt das Dritte.
Das hat eine soziale Dimension.
Richtig,
auch.
Das ist uns ganz, ganz wichtig. Aufgrund unserer christlichen Grundeinstellung, und die ist bei meinem Großvater wichtig gewesen, bei meinem Vater und auch bei mir, wollen wir, dass das Unternehmen auch Menschen in Not dient, den Ärmsten der Armen, in Deutschland, aber eben auch in aller Welt, vor allen Dingen in Entwicklungsländern. Mein Vater hat vor über 50 Jahren eine Sozialstiftung gegründet. Diese Sozialstiftung ist an verschiedenen Stellen in Ländern tätig, in denen wirklich der Staat nicht in der Lage ist, ausreichend für seine Menschen zu sorgen. Und unsere Sozialstiftung ist vor allen Dingen in den Bereichen Bildung, Medizin und Sozialfürsorge tätig, und in Summe profitieren sicher über 100.000 Menschen von unseren Diensten in Kinderheimen, in Schulen, in Krankenhäusern und so weiter.
Kommen wir doch gerade mal darauf zu sprechen. Ihr Vater war in Indien häufiger und stand da auch mal vor 500 Leprakranken oder vielen Leprakranken. Und da kam dann sein Glaube mit ins Spiel. Ich habe mal gelesen, dass er gesagt hat, Gott wird mich mal nicht fragen, wie viele Schuhe ich verkauft habe, sondern wie ging das weiter, wie viel, ob ich geholfen habe oder nicht?
Ja, oder so. Das ist in der Tat so. 1977 war das. Ein amerikanischer Freund hat ihn mit nach Indien genommen und auf einmal stand mein Vater vor 500 Leprakranken, und das muss ein ganz schlimmer Anblick gewesen sein. Leprakranke im fortgeschrittenen Stadium mit völlig deformierten Gliedmaßen, ohne Hände, ohne Füße, teilweise entstellte Gesichter. Und er hat dann irgendwie für sich sehr, sehr schnell gespürt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder renne ich einfach weg, weil ich den Anblick nicht ertragen kann, oder aber ich bleibe und komme wieder und helfe mit. Und dafür hat er sich entschieden. Und seitdem ist er dann bis zu seinem Tod jedes Jahr in Indien gewesen. Diese Hilfsorganisation, eine indische, die es damals gab, ist enorm gewachsen. Wir haben mit einem WHO-Programm mithelfen können, die Lepra in Südostindien, im Staat Andhra Pradesh, auszurotten, zu besiegen. Und mein Vater hat die Not gesehen und er hat sehr deutlich gespürt, als Christ ist er hier gefordert. Und er hat eben nicht nur hier die irdische Bilanz gesehen, sondern tatsächlich auch sich vorgestellt, was passiert, wenn er einmal vor Gott stehen will. Und da hat er den Ruf schon gespürt, mitzuhelfen. Und das Engagement hat er auch in unsere Firma hineingetragen. Und unsere Mitarbeiter wissen, dass ein kleiner Teil dessen, was wir verdienen, eben auch den Ärmsten der Armen zugutekommt. Und vielen, vielen Menschen gibt das eine zusätzliche Motivation. Ich erlebe das häufig auch in Einstellungsgesprächen, auch auf der obersten Ebene, dass Menschen sagen, ja, sie möchten auch deshalb gerne für uns arbeiten, weil sie wissen, dass ein Teil dessen, was wir verdienen, wirklich guten Zwecken und den Ärmsten der Armen zugutekommt.
Der Schuhhändler ist immer auch ein bisschen Arzt geblieben und ein bisschen Missionar und Sozialarbeiter. Sie haben über Indien berichtet. Es gibt Projekte in Madagaskar, aber auch in Moldawien, in Griechenland, unter anderem für Geflüchtete. Ich will ein Hilfsprojekt noch ansprechen. Das ist nicht irgendwo in der Welt, sondern in Dortmund, quasi vor der Haustür von Essen aus gesehen. Stern im Norden heißt es. Was machen Sie da?
Ja, man muss sehen, im Ruhrgebiet gibt es soziale Brennpunkte. Das gilt fast für den gesamten Norden des Ruhrgebiets. In Dortmund, in der Nähe des Borsigplatzes, haben wir eine Kantine von...
Das ist da, wo der BVB gerne die Meisterschaft feiern würde.
Ja, genau, ne? Am Borsigplatz, da würde sonst der BVB die Meisterschaft feiern. Hat ja diesmal nicht geklappt. Letztes Jahr hatte man schon alles vorbereitet. Ich habe mit dem Bürgermeister gesprochen. Das war natürlich eine unglaubliche Enttäuschung damals. Aber irgendwann wird es ja vielleicht gelingen. Na jedenfalls, wir haben dort die ehemalige Kantine der Firma Hösch gekauft. Hösch, ein großes Stahlwerk, ein riesiges Gebäude. Wir haben das Gebäude saniert, renoviert. Und dort ist jetzt ein Jugendzentrum. Täglich kommen so fast 100 Kinder und Jugendliche dorthin. Wir finanzieren ungefähr 4 Sozialarbeiter. Es gibt aber wahnsinnig viele freiwillige Ehrenamtliche, die da mithelfen. Und da geht es wirklich um Kinder und Jugendliche, um die sich die Eltern eben nicht kümmern. Mhm. Viele kommen aus Migrantenfamilien. Und hier geht es darum, Nachhilfeunterricht, ein bisschen Beschäftigung mit Spiel und Sport, aber eben eine Anlaufstelle, wo Menschen mit ihren Sorgen, mit ihren Nöten hinkommen können und wo sie ein bisschen lernen, was es braucht, um im Leben irgendwie bestehen zu können. Wir versuchen dort sehr niederschwellig Menschen eine Heimat zu geben.
Es ist schon spannend zu sehen, wie aus einem Hoffnungsmenschen, der ein Unternehmen gegründet oder weitergeführt hat, jetzt ihrem Vater, dann etwas geworden ist, was so weltweit Hoffnungslichter anzündet, ein Hoffnungsunternehmen. Trotzdem ist Deichmann keine Hilfsorganisation, sondern Nein. eben ein großes Unternehmen, das auch Verantwortung hat fürs Wirtschaften und für Nachhaltigkeitsfragen und für menschliche Arbeitsbedingungen in aller Welt. Darüber reden wir gleich noch. Aber ich würde Sie jetzt mal bitten, das Glas, das hier steht, herzuziehen. Wir haben in diesem Podcast eine kleine Rubrik, die heißt Hoffnungslose. Und da sind so Zettel drin, Sie können dann mal aufmachen. Das sind kleine Lose, auf denen steht irgendein Spruch, ein Zitat zum Thema Hoffnung. Kann ganz unterschiedlicher Art sein. Lesen Sie mal vor und kommentieren das dann.
Wenn du nicht hoffst, wirst du nie herausfinden, was hinter deinen Hoffnungen steckt. Clemens von Alexandria. Das ist ein sehr interessanter Satz. Clemens von Alexandria, der dürfte in der Spätantike gelebt
haben. Ja, das war so frühe Christentumszeit.
Genau, frühe Christentumszeit. Wenn du nicht hoffst, wirst du nie herausfinden, was hinter deinen Hoffnungen steckt. Ja, ich glaube, wir Menschen sind auf Hoffnung angewiesen. Wir sehen gerade im Moment vieles, was uns wirklich Angst machen kann und Sorgen machen kann. Wir haben einen Krieg vor unserer Haustür. Wir wissen nicht, was daraus noch wird. Also, die Szenarien sind nicht toll. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir eine Hoffnung haben, um weitermachen zu können, um weiter nach vorne gehen zu können. Und für mich ist eben die christliche Hoffnung ganz wesentlich. Das ist die Grundlage. Denn ich glaube, dass es mehr gibt als das, was wir nur sehen. Und dass es Gott gibt, der sich in Jesus Christus offenbart hat, der Mensch geworden ist und dass dieser Jesus wirklich uns neue Hoffnung gibt für unser Leben, dass er uns auch durch die Probleme trägt, aber weil wir auch hoffen können über den Tod hinaus und dass das nicht alles ist, was vor uns liegt.
Das ist ja etwas, was wir nicht sehen, aber das Zitat sagt ja, wenn du nicht hoffst, und es nicht wagst zu hoffen, sage ich mal, dann erlebst du auch nie und erfährst nie, ob die Hoffnung trägt. Also das Glauben und das Hoffen hat auch immer etwas mit Wagen zu tun und mit Losgehen und in guter Weise mit Ausprobieren. Schau mal, wag es mal, ob es trägt. Jetzt haben Sie die Herausforderungen schon angesprochen, also haben den Krieg genannt. Es gibt so viele Krisen in den letzten Jahren, Corona. Das hat ja nun mit dem Einzelhandel, aber ja sowas von zu tun, und zwar weltweit. Mhm. Russland, Deichmann, gab es auch in Russland, gibt es nicht mehr. Richtig?
Das ist richtig. Wir haben unsere Läden in Russland abgegeben, sehr schnell nach dem Beginn des Krieges. Wir konnten und wollten dort nicht weitermachen.
Sie mussten auch wegen der Sanktionen?
Nein, das war eine freiwillige Entscheidung. Mhm. Wir hatten knapp 50 Läden, die wir aber dann abgegeben haben. Wir haben uns komplett davon getrennt. Hatte vor allen Dingen damit zu tun, dass wir wirklich das Gefühl hatten, wenn ein solches Land einen so verbrecherischen Krieg begeht, dann ist das nicht der Ort, wo wir Geschäfte machen wollten. Und deswegen haben wir unsere geschäftlichen Aktivitäten komplett beendet in Russland.
Inflation ist auch ein Thema. Die Menschen können sich manches weniger leisten, wirkt sich auch auf den Handel aus. Vielleicht mal weniger.
Das ist richtig. Der Einzelhandel, insbesondere der Non-Food-Einzelhandel, bei den Lebensmitteln ist es noch etwas anders, hat ja jetzt eine Serie von Krisen hinter sich. Sie müssen sehen, zunächst mal sind viele Fachhändler von den großen Online-Pure-Playern in die Defensive gedrängt worden. Aber dann ging es eben los, zunächst mal Corona. Viele Läden waren ja über Monate geschlossen, das galt auch für uns. Dann gab es Disruptionen in der Lieferkette. Die Seewege waren teilweise...
Suezkanal, Stau von Schiffen
genau, und so. Genau, ne? Waren nicht mehr so begehbar wie sonst. Und dadurch gab es riesige Verspätungen. Die Ware kam nicht dann, wann sie sollte. Bei Saisonware kann das sehr unangenehm sein. Ja, und dann kam eben die Inflation. Und das war dann doch für viele zu viel. Es gab doch eine sehr große Zahl von Insolvenzen im Textil- und im Schuhhandel.
Reno, und, Görz,
ja,
gibt so ein paar
die genau, richtig.
Wettbewerber, die ja. jetzt nicht mehr da sind.
Ja. Und glücklicherweise ist es so, dass weil wir eben so stark auf das Thema Preis-Leistung fokussiert sind und weil wir wirklich versuchen, wirklich gute Qualität zum bestmöglichen Preis anzubieten, haben wir das so nicht gespürt, sondern Menschen sind zu uns gekommen und vielleicht sind sogar noch mehr Menschen zu uns gekommen, weil sie eben noch stärker aufs Geld geachtet haben. Und insofern können wir glücklicherweise weiterarbeiten. Wir konnten auch weiter wachsen und wir sind nach wie vor ein gesundes Unternehmen.
Deichmann steht für grundlegende Solidität, für Bodenständigkeit, buchstäblich, ja, mit beiden Beinen auf dem Boden. Und trotzdem gibt es auch, das haben Sie auch angestoßen, seit Sie im Unternehmen Verantwortung übernommen haben und dann 99 war das die Führung, die Leitung übernommen haben, so ein mehr Markenkommunikation, ein bisschen mehr auf Mode gesetzt, ein bisschen mehr auf Trend. Da gibt es dann so Leute wie Halle Berry oder Rita Ora, die da auftauchen, Cindy Crawford, also Glamour-Namen aus der Popkultur, die Botschafter, Werbepartner für Deichmann geworden sind. Macht Ihnen das Spaß?
Es macht Freude, sich auch mal mit Filmstars zusammenzusetzen, die kennenzulernen. Das ist durchaus eine Bereicherung.
Sie haben auch Direktkontakt mit ihnen.
Ja, das hatte ich. Wir haben ja uns auch der Presse gezeigt und wir haben Interviews gegeben. Und da hat man dann, ist man dann nah bei diesen Menschen dabei. Und es ist, sind schöne Bekanntschaften. Das sind teilweise wirklich sehr nette Leute, sehr interessante Leute. Halle Berry insbesondere, das war schon eine tolle Begegnung. Generell hat das Ganze natürlich ein Ziel. Wir haben Mitte der 90er Jahre angefangen, Fernsehwerbung zu betreiben. Mhm. Und es ist uns da gelungen, einfach unser Image weiter zu verändern. Denn wir standen vorher fast ausschließlich für niedrige Preise. Wir hatten aber kein besonders gutes Qualitätsimage. Wir hatten auch kein tolles Modeimage. Und es ist uns gelungen, das zu verändern. Wir haben auch unsere Zielgruppe erweitern können. Zum einen haben wir zusätzliche Marken aufgenommen, gekauft oder auch einfach nur gelistet. Ich sprach von Elefanten 2005, den Sportmarken habe ich, von den Sportmarken habe ich gesprochen. Aber es ging auch darum, modisch einfach noch kompetenter zu werden. Und da brauchten wir Botschafter, da brauchten wir Testimonials, die das wirklich bekannt gemacht haben. Und insofern haben wir mit Musikern gearbeitet, mit Popgruppen, die Pussycat Dolls. Das war ein großes Thema damals. Dann aber auch mit Models.
Passt auch nicht so ins klassische Bibel-Image von Deichmann, ne? Wenn man so will, die Pussycat Dolls.
Ja, also ich meine, das ist halt moderne Musik und ich würde nicht sagen, dass das, wenn man die Bibel liest, dass das nicht in Ordnung ist. Also ich meine, die neue christliche Musik hört sich auch nicht viel anders an, um ehrlich zu sein.
Ich meine nur so vom Sound her und vom
Über Geschmack lässt sich natürlich streiten, aber nein, also sozusagen die Bibel ernst nehmen heißt für mich nicht sozusagen nur noch im stillen Kämmerlein zu sein. Deswegen muss man nicht sozusagen die alles ablehnen, was sonst gerade in Mode ist. Na jedenfalls, das war der Hintergrund und das hat tatsächlich geholfen, das Image von Deichmann zu öffnen, zu wandeln und wir haben wirklich neue Zielgruppen erschlossen. Das hat ganz gut funktioniert. Wir haben aber festgestellt, dass man bei dieser ganzen Thematik glaubwürdig sein muss. Und da wir jetzt so viel sportive Schuhe verkaufen, es gibt ja wirklich eine Casualisierung der Mode. Wir sprachen eingangs von den Sneakern. Es ist wichtig, wenn man jetzt Testimonials hat, dass die auch glaubwürdig für diese sportive Welle, für diesen sportiven Stil stehen. Wir haben mit unserer Marke Fila haben wir zum Beispiel Werbung mit Leni Klum gemacht. Das wäre sehr glaubwürdig. Leni ist toll, was so viele tennisartige Produkte angeht. Das war eine tolle Kampagne zum Beispiel.
Jetzt haben wir einiges vor Augen. Die Geschichte der Familie Deichmann, so ein bisschen zumindest. Wir haben über Markenentwicklung gesprochen. Wir haben auch so ein bisschen, wir können das erahnen, das kann man vertiefen, mal zu schauen, wie das so international aussieht. In den USA, in ganz Europa. Ein großes Unternehmen, ein Weltplayer. So, also wirklich ganz oben mit am Start. Und auch durch Werbung und Image, da sind Wandel vollzogen worden. Immer ist die Herausforderung, gerade wenn man eine christliche Prägung hat, auch verantwortlich zu handeln. Stichwort Lieferketten haben Sie schon genannt. Gerade im Textilbereich und dann im Schuhbereich werden die Produkte hergestellt in Fernost. Sie arbeiten mit China zusammen. Und Nachhaltigkeit und fairer Handel, auch faire Bedingungen der Herstellung, darauf wird stärker geachtet. Das tun Sie auch. Kann man das sagen, wenn ich einen Deichmann-Schuh kaufe, ich weiß, dass das in Ordnung ist, vom Anfang bis zum Verkauf, was so die Herstellungsbedingungen angeht, die Situation der Mitarbeiter?
Ja, unumschränkt. Ja, ganz klar ja. Wir wollen aus ethischen Gründen, aber auch aus rein geschäftlichen Gründen nicht verantworten, dass Menschen dafür ausgebeutet werden, dass wir hier gute Geschäfte machen. Das ist für uns untragbar. Wir haben vor vielen Jahren einen Code of Conduct erstellt. Code of Conduct heißt ein Regelkatalog, ein Katalog von Mindestanforderungen, die unsere Lieferanten erfüllen müssen im sozialen Bereich, im ökologischen Bereich. Dieser Katalog richtet sich nach Anforderungen der International Labour Organization, ILO, das ist eine UNO-Unterorganisation. Und hier wird sehr klar beschrieben, Kinderarbeit kommt nicht in Frage, Zwangsarbeit kommt nicht in Frage. Es gibt ökologische Mindeststandards, es gibt Versammlungsfreiheit und so weiter. Also all das ist im Code of Conduct hinterlegt, der ist auch öffentlich. Und diesen Code of Conduct lassen wir regelmäßig überprüfen von unabhängigen Prüfinstituten. Der TÜV ist da beteiligt, andere Organisationen sind beteiligt. Diese Organisationen kommen unangekündigt in die Fabriken und machen sich ein Bild von der Lage. Und wenn dann Verstöße gegen den Code of Conduct festgestellt werden, dann werden diese Organisationen aktiv, informieren uns und dann werden wir eben vor allen Dingen aktiv und drängen darauf, dass die Mängel abgestellt werden. In der Regel werden sie dann sehr schnell abgestellt. Falls das nicht passiert, würden wir auch die Zusammenarbeit mit solchen Lieferanten beenden. Aber das ist in der Tat passiert fast nicht. Wir arbeiten gerade in Asien mit sehr, sehr lang anhaltenden Geschäftsbeziehungen. Das heißt, unsere Partner sind mit uns groß geworden. Teilweise arbeiten wir mit unseren Partnern seit über 20 Jahren in vielen Fabriken in China. Da kann man wirklich wunderbar hingehen, sich das angucken. Die Standards sind prima. Da kann man wirklich guter Dinge sein. Deswegen sind wir auch gar nicht gegen die neuen gesetzlichen Regelungen. Deutsches Lieferkettengesetz, europäisches Lieferkettengesetz. Im Grunde genommen begrüßen wir das, weil wir jahrelang schon das umgesetzt haben und weil es vielleicht andere nicht umgesetzt haben. Und dadurch kriegen wir jetzt auch ein Level Playing Field. Es gibt gleiche Bedingungen
für alle.
Ja. Das, was wir kritisieren, ist der bürokratische Aufwand, gerade um all diese Mini-Regulierungen zu erfüllen, zu dokumentieren, nachzuweisen, ein gewaltiger Aufwand. Das könnte man auch anders machen. Aber das Ziel, die Sache, soziale und ökologische Bedingungen wirklich sicherzustellen, die menschenwürdig sind und umweltwürdig sind, da stehen wir voll und ganz hinter und dem folgen wir.
Worauf Sie keinen Einfluss haben oder wenig, sind die gesamtpolitischen Bedingungen China. Wir wissen nicht, wie sich die Handelsbeziehungen entwickeln werden. Die Frage, wie gehen Sie eigentlich damit um, wenn in China irgendwann die Tür, wenn auch nicht ganz zu, aber dort zumindest weiter zuginge?
Das ist eine Herausforderung, von der wir stehen. China ist der größte Schuhproduzent der Welt. Fast zwei Drittel aller Schuhe, die auf der Welt hergestellt werden, werden in China hergestellt. Das nicht etwa, weil die Löhne dort so niedrig sind. Nein, in China ist sehr viel Schuhtechnologie. Man hat dort Maschinen weiterentwickelt. Man kann heute dort Schuhe fast ohne menschliche Arbeitskraft herstellen. Gleichzeitig hat man eine sehr, sehr gute Vorlieferindustrie. Alle Materialien, die man braucht zur Schuhproduktion, werden in China in großem Umfang hergestellt. Und dazu kommt, dass die Arbeiter in den chinesischen Fabriken sehr, sehr produktiv sind, sehr diszipliniert. Und insofern ist das einfach ein sehr guter Standort für Schuhproduktion. Jetzt ist es tatsächlich so, durch die politischen Spannungen muss man auch mal damit rechnen, dass es schwieriger wird, Ware aus China zu importieren. Und deswegen müssen wir auch versuchen, uns Alternativen aufzubauen. Das tun wir. Wir beschäftigen uns auch mit anderen Ländern. Indien ist ein Land, mit dem wir uns jetzt viel stärker beschäftigen. Auch ein großes Land. Auch dort wären Kapazitäten, das ist für uns wichtig. Sie sprachen von 184 Millionen Paar Schuhen. Wir brauchen Länder, in denen wirklich auch große Mengen hergestellt werden können. Bisher ist unser Indienanteil sehr, sehr gering, aber wir müssen versuchen, mit neuen Partnern oder auch mit denselben, die dann rübergehen, neue Kapazitäten aufzubauen, um einfach Alternativen parat zu haben. Ich hoffe aber, dass es nicht zu einer sehr großen Störung kommt, denn eins ist klar, das würde Europa massiv treffen. Die Handelsverflechtungen mit China sind riesig. Für Deutschland ist China bisher immer der größte Exportpartner gewesen. Jetzt ist wohl gerade passiert, dass die USA noch ein bisschen größer geworden sind, aber die deutsche Exportindustrie lebt von China. Und wenn wir uns mal ansehen, wie viel Importe wir aus China beziehen, das ist gewaltig. Die Handelsverflechtungen sind riesig und es wäre tatsächlich nicht leicht, das zu ersetzen. Das würde enorme Verwerfungen in der deutschen Wirtschaft geben und auch für den Konsumenten. Da kann man sicher sein.
Sind Sie damit unsere Außenministerin und mit dem Wirtschaftsminister gelegentlich im Gespräch, um das deutlich zu machen?
Ja, ich habe das beim Bundeskanzler angesprochen und versuche immer Informationen zu bekommen, aber es ist einfach eine große Unsicherheit. Wir hoffen alle, dass es friedlich bleibt zwischen China und den USA. Die Taiwan-Frage ist ja das, was im Raum steht. Aber keiner kann vorhersagen, ob es dort zu einer militärischen Auseinandersetzung kommt oder nicht. Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist und dass man friedliche Lösungen findet. Aber Auskunft kann da keiner ernsthaft geben.
Wenn wir ganz kurz noch nach vorne schauen, Zukunftsperspektiven, welche Ziele haben Sie für die nächste Zeit, persönlich und fürs Unternehmen? Die 10 Milliarden zu knacken, Umsatzziel? 8,7 sind es?
Ja, wissen Sie, wir haben uns nie irgendwelche Zahlen vorgenommen. Mir ist wichtig, dass unser Unternehmen weiter gesund wächst. Und ich sage mal, ich habe meine Aufgabe gut gemacht, wenn ich das Unternehmen gesund der nächsten Generation übergeben kann.
Ihr Sohn und Samuel ist ja schon im Unternehmen.
Das ist richtig. Mein Sohn ist jetzt seit knapp 4 Jahren im Unternehmen. Und nun, ich denke noch nicht ans Aufhören morgen, aber mein Ziel wäre in der Tat, wenn ich da mal aus dem operativen Geschäft mich verabschiede, dass das Unternehmen gut, gesund dasteht, dass es den Mitarbeitern gut geht, dass das Unternehmen wächst und dass wir die nötigen Investitionen weiterhin vornehmen können. Das ist so mein Ziel. Kurzfristig müssen wir sehen, dass wir auch durch diese krisenhafte Zeit gut kommen, dass wir auch die politischen Risiken einigermaßen bewältigt bekommen. Wir wollen weiter unser Geschäft machen. Bei unserer Stiftung ist mir wichtig, dass wir jetzt bei unserem neuen Großprojekt in Madagaskar einen Weg finden, den Menschen dort zu helfen. Es ist gar nicht so leicht. Am Ende geht es, wenn man Menschen in Entwicklungsländern helfen will, nicht nur ums Geld. Es geht auch darum, dass man Menschen findet, denen man vertrauen kann. Menschen, die auch in der Lage sind, gute Hilfe zu leisten. Und dass man auch ein Konzept hat, das funktioniert. Weil man kommt in eine ganz andere Kultur. Man kommt in eine neue Umgebung. Und man muss sich da eindenken. Man muss schauen, was ist möglich. Und es hilft nichts, wenn man von hier aus irgendwas aufoktroyiert. Es muss wirklich im Land gewollt werden, gebraucht werden. Da arbeiten wir jetzt gerade in Madagaskar dran.
Zum Schluss habe ich Ihnen 3 Satzanfänge, die ich Sie bitte zu vollenden. Einfach kurz den Satz vollenden. Der erste lautet: Für meine Kinder wünsche ich mir das.
Dass wir beim Schutz des Klimas ein Stück weitergekommen sind, sodass wir eine gute Perspektive für die zukünftigen Generationen haben und dass wir einen Weg gefunden haben, die politischen Konflikte, die es in der Welt gibt, weniger militärisch zu lösen.
Wenn ich etwas in Deutschland ändern könnte, dann würde ich.
dann würde ich versuchen, dafür zu werben, dass wir alle nicht nur an unsere kurzfristigen Interessen denken, sondern anfangen, politisch längerfristig zu planen und uns längerfristig Ziele zu setzen. Denn vieles, was notwendig ist, damit es den Menschen in unserem Land gut geht, bedarf einer wirklich längerfristigen Perspektive. Es mag kurzfristig zu größeren Einschnitten führen, es mag kurzfristig eine größere Anstrengung brauchen, aber langfristig ist es wichtig und notwendig. Und dafür Bewusstsein zu wecken, das wäre mir wichtig.
Das Wichtigste im Leben bleibt für mich?
Das Wichtigste im Leben bleibt für mich, dass ich im Glauben auf Jesus Christus darauf vertrauen kann, dass Gott die Welt in der Hand hält und dass die Liebe Gottes in Jesus Christus mich, meine Familie, alle Menschen wirklich berührt und dass wir uns darauf verlassen können, dass Gott diese Welt nicht im Stich lässt.
Und dass Sie das erleben und dass diese Zuversicht Sie weiterträgt, das wünsche ich Ihnen von Herzen persönlich, für die Familie, für die Projekte, aber auch für das Unternehmen. Gottes Segen, Hoffnungsmensch Heinrich Deichmann, vielen Dank fürs Dasein.
Dankeschön.
Und genau das wünsche ich euch auch. Viel Hoffnung und Zuversicht für das, was ihr braucht. Und wenn ihr mögt, dann klickt mal rein bei hoffnungsmensch.de. Dort findet ihr mehr Inspiration und Impulse, um das Leben auf guten Sohlen zu gestalten und seinen Weg zu finden. In diesem Sinne euch Gottes Segen und viel Freude beim Weltverändern.